Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast, dem Podcast zur Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer, Gründer von Ruach Jetzt. Und einmal die Woche treffe ich Leute aus dem Gebiet, um mit ihnen über die unterschiedlichsten Themengebiete zu reden. Und heute bin ich zusammen mit
Lucia Sutter-Rehmann,
Ulrike Metternich.
Ja, heute sind nämlich zwei da. Perfekt. Das ist natürlich immer bei Wer bist du, was machst du schwierig, aber wir fangen nach und an an. Lucia, wer bist du, was machst du?
Also, ich bin Titularprofessorin für Neues Testament an der Uni Basel. Ja, da macht man so einiges einfach, was mit der Bibel zu tun hat, mit Sozialgeschichte. Ich schreibe, lehre, rede, ja, mach so Sachen.
Und Ulrike, wer bist du, was machst du?
Ja, ich bin Theologin und ich engagiere mich als Projektstudienleiterin bei der Evangelischen Akademie zu Berlin. Gerade als Projektstudienleiterin für diesen Podcast Feministische Bibelgespräche mit Lucia. Wir beiden sind Freundinnen, wir kennen uns schon sehr lange und ich bin auch schon länger mit der Evangelischen Akademie zu Berlin verbandelt, weil ich über 16 Jahre hinweg eine feministisch-befreiungstheologische Sommerakademie gemacht habe, einmal im Jahr, wo auch Lucia immer kräftig mitgewirkt hat.
Das war eine schöne Zeit, aber das hat es immer auch mit schönen Zeiten, die sind dann irgendwann auch gut. Man muss sie nicht verewigen. Und so sind wir umgestiegen auf für uns ein neues Medium. Also wir sind da ganz lernbegierig, auch mal was ganz anderes zu machen. Also digital miteinander zu sprechen. Das macht uns Spaß.
Ihr habt nämlich einen Podcast gestartet und so kommt ihr beide hierhin und auch zusammen. Und zwar die feministischen Bibelgespräche von der Evangelischen Akademie zu Berlin herausgegeben, gell? Erzähl mal, worum geht's? Also es geht wahrscheinlich um Feminismus und um die Bibel, aber worum geht's konkret in eurem Podcast-Projekt?
Also es geht konkret jeweils um einen Bibeltext, einen Abschnitt. Und Ulrike und ich lieben die Bibel, wir lieben das Literarische, das Erzählerische, aber auch den dichten Hintergrund dieser Texte. Und ja, so haben wir sehr viel Leidenschaft, das miteinander zu besprechen, genau zu lesen, eventuell auch anders zu übersetzen und ja, immer als feministische Leserinnen auch zu prüfen, ob das, was wir so im Kopf haben oder was wir an Bildern zu diesen Texten haben, ob das eigentlich mit dem Text übereinstimmt oder ob man da wie falsch gewickelt ist.
Ja, ich finde das so eine richtige Entdeckungsreise, gemeinsam so die Bibel zu lesen und nochmal ganz genau hinzuschauen, was steht da eigentlich? Und gleichzeitig ist es mir auch ein ganz großes Anliegen, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen auf den Prozess, den wir selber auch gemacht haben. Es ist ein ganz langer Lernprozess in dieser 30 Jahre Beziehung, die wir haben und in unserem Forschungsumfeld, was da Neues zutage getreten ist. Ja, man hat entdeckt, wie viele Frauen doch in der Jesusbewegung waren. Man hat entdeckt, ach, das hat ja alles einen politischen Hintergrund. Also die sozialgeschichtliche Forschung ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, das immer hineinzubeziehen, den Alltag der Menschen damals wahrzunehmen. Und wenn wir den Alltag der Menschen damals wahrnehmen, sind wir auf einmal überraschenderweise ganz schnell auch wieder in unserem eigenen Alltag. Und ein anderes Thema ist uns auch sehr, sehr wichtig, die Bibelstellen und die Bibelauslegungen, besonders auch die Auslegungen anzuschauen, inwiefern sie immer noch antijudaistische Spuren tragen. Denn das sehe ich auch und wir alle, denke ich, ist eine sehr große Aufgabe, Bibel lesen, ohne antijudaistische Auslegungsmuster zu wiederholen.
Okay, also ihr habt ein gemeinsames Bibelgespräch. Jetzt hättet ihr es ja auch einfach nennen können, Bibelgespräch der Podcast. Jetzt habt ihr es aber auch primär nochmal feministisches Bibelgespräch genannt. So, warum braucht es feministisches Bibelgespräch?
Ja, es macht schon sehr viel aus, von welcher Perspektive her man etwas liest. Und das hat mit der Bibel natürlich genauso ganz große Folgen. Ich meine, was die Bibel mit den Frauen gemacht hat, oder ich sag mal die Bibelauslegung, die christliche, westeuropäische Bibelauslegung, da wird's immer genauer, das ist ja ein Trauerspiel. Also Frauen wurden nicht nur an den Rand geschrieben, sondern schlicht, ich sag mal, vernichtet, also als nichts bezeichnet oder nicht wahrgenommen. Und Männer wurden hochstilisiert und noch höher und noch höher. Das ist eine ganz üble Sache, die da sich entfaltet hat in 2000 Jahren. Und auch wenn wir beide, wenn wir zu Ulrike und ich zusammensprechen, haben wir gar nicht den Eindruck, wir seien super feministisch. Aber wir schauen halt immer drauf, was macht das mit Frauen, mit Männern, mit Gender, mit Macht und Verschweigen. Da sind wir halt sehr sensibel drauf.
Also die Frage ist ja, also wenn man geschichtlich angucken, wirkungsgeschichtlich, ne, dann gibt's ja genügend Punkte in der Bibel, die immer wieder antifeministisch genutzt werden, angefangen bei, die Frau hat es verdient, Schmerzen zu haben, weil die Erbsünde, die Frau soll nicht in der Gemeinde reden, Paulus, auch ein Klassiker, oder auch die teilweise Objektivierung, wenn es darum geht, wer wie viele Frauen für was denn zugesprochen bekommt oder nicht zugesprochen bekommt und so. Da gibt es ja eine große Bandbreite. Die Frage wäre ja dann, ob überhaupt eine feministische Lesart der Bibel möglich ist oder ob das Buch nicht an und für sich eigentlich ein antifeministisches Buch hat, was geprägt ist von seiner Zeit, in der es entstanden ist.
Also das würde ich ja mal bestreiten, dass es ein antifeministisches Buch ist. Ganz im Gegenteil, Frauen kommen an sehr vielen und sehr wichtigen Textstellen vor, gehören in Jesu Jüngerschaft zu den ersten Nachfolgerinnen, werden von Paulus gelobt, als Mitarbeiterinnen, als Mitapostelinnen gelobt. Und das haben wir ja auch in der letzten Folge herausgearbeitet, dass Paulus sehr wohl eine Apostelin Junia lobt, aber die ganze Übersetzung in späteren Zeiten und die Auslegung aus dieser Frau einen Mann gemacht haben. Und wenn wir so auf Spurensuche gehen, finden wir, dass die Bibel es wert ist, feministisch gelesen zu werden, weil das ganze Potenzial von den Frauen auch wieder entdeckt wird, was schon in der Bibel steckt und gleichzeitig auch Frauen heute ermutigt, ihre eigenen Potenziale innerhalb der Kirche zu entdecken und auch zu leben.
Ja, also wenn du das sagst mit der Apostelin Junia, nicht? Das ist so eine Wahnsinnsstory. Also dass da im alten griechischen Text Junia steht, Apostelin, und die Auslegung hat daraus einen Junias gemacht. Und die ganz alten Kirchenväter, die haben das noch gewusst, dass eine Apostelin ist. Und dann so ab dem 3. Jahrhundert war es nur noch ein Junias. Und das dauerte bis zu Bernadette Bruton 1978, die darüber geforscht hat, ganz, ganz viele Inschriften und alte Texte angeschaut hat und dann entdeckt hat, Junia war ein Frauenname, Junias gab es nicht in der Antike. Es gab Junius, aber nicht Junias. Und es muss eine Frau gewesen sein, aber es durfte ja keine Apostelinnen geben, darum war es ein Junias. Also, und das ist bis ins 21. Jahrhundert so wiederholt worden. Und solche Dinge gibt es natürlich x-tausend oder Kleinigkeiten, die eigentlich eine Riesenwirkung haben.
Ja, und was ich noch dazu fügen wollte, gerade weil wir das Stichwort Junia haben und wie schwierig ist das vielleicht für Menschen mit dem Wort feministische Theologie. Ich selber bin ja jahrelang in der Vermittlungsarbeit gewesen, habe auch für die Frauenarbeit in Berlin gearbeitet und da gab es immer wieder mal solche Anfragen wie, Frau Metternich, ich möchte unbedingt was über feministische Theologie machen in meiner Gemeinde, aber wenn ich feministische Theologie dran schreibe, dann kommen die vielleicht nicht. Und dann habe ich gesagt, du, dann schreib doch mal Paulus und die Frauen und habe eben genau das erzählt, was Lucia eben erzählt hatte, wie das mit der Apostel Junia war, dass das eben neu entdeckt wurde, auch wieder von einer Theologin und dass es sich mittlerweile ja auch durchgesetzt hat. In der neuen Luther-Übersetzung steht das ja auch als Frauenname. Und wir hatten einen hinreißend guten Abend, ein wunderbares Gespräch. Alle Männer und Frauen, die dabei waren, fanden das total spannend, inhaltlich total spannend. Und ganz zum Schluss sagte sie dann, wisst ihr was, wir haben einen Abend feministische Theologie gemacht. Und da waren sie ganz erstaunt, weil diese Außendarstellung eher abwehrend war, aber wenn sie sich wirklich mit den Inhalten beschäftigt haben, sie sich doch sehr dafür interessiert haben und von da aus auch weiterhin andere Themen verfolgt haben.
Ja, wenn Paulus draufsteht, dann kann man das, kann man sich dann doch mal geben, ne? Ich höre so in dem, also ich glaube, über die Angst nochmal, was Feminismus angeht, können wir gerne auch gleich nochmal gesondert sprechen. Ne? Das ist ja auch eine verrückte Wirkungsgeschichte und auch gerade jetzt nochmal in der Zeit überlegt, jetzt ist irgendwie das Thema von Gender wieder aktiv. Also was heißt aktiv? Ist dieselben Kreise, die sich darüber aufgeregt haben, dass man Gottes weibliche Seite betont, regen sich jetzt darüber auf, wenn andere Geschlechtlichkeiten reinkommt. Also irgendwie ist die Frage von Geschlecht ja eine Frage von Macht und die lässt sich immer noch zum Aufreger machen aus Kreisen heraus. Ne? Ich möchte das auch nicht zu hochhängen, ehrlich gesagt, weil es ja schon überschaubare Kreise sind, die sich in so lautstark damit kontraproduktiv machen. Aber was ich nochmal höre, ist nochmal die Frage natürlich erstmal vom Textkorpus, ne? Also die Beurteilung davon, handelt es sich bei der Bibel eigentlich um ein feministisches, antifeministisches oder man kann es nicht zuordnen Werk? Und der andere Part ist die Frage von Wirkungsgeschichte und Auslegungsgeschichte. Ich frage das so mit der Bibel, weil es ja immer einfach ist als Christen, man ist ja auch so ein bisschen Hoffnungsopportunist, dass man einfach im Zweifel sagt, ja, ja, das Christentum steht dafür. Ne? Also unsere Religion ist ja die gute Religion. So, ich glaube, alle Religionen haben das. Alle Religionen haben ihre Erklärungsmuster, warum sie nicht mit diesen Negativseiten von Religiosität zu tun haben, sondern dass immer nur kulturell falsch ausgelegte Religiosität ist. Und ich merke das in unserer Arbeit auch, wenn wir irgendwie zum Beispiel diesen Claim von Lisa Quarch, Faith Spaces must be safe spaces. Und da kam immer wieder auch der Wunsch daran, kann man nicht dafür auch so ein Label bauen, was auch nochmal Gemeinden irgendwie transparenter macht, dass sie sich danach beschäftigen. Wo ich dann sage so, also bin ja Katholik und ich weiß darum, dass viele pastorale Mitarbeitende ganz, ganz viel Wert auch darauf legen. So, aber die katholische Kirche ist per se erstmal kein Safe Space für queere Personen, weil die katholische Kirche per se erstmal Queerness als Krankheit bezeichnet. So, damals 80er Jahre vielleicht ein Fortschritt, als der Katechismus rausgekommen ist, aber schon lange nicht mehr State of the Art und auch damals hätte man das wertschätzender gestalten können. Ne? So, und deswegen die Frage, auch die Frage an den Textkorpus der Bibel. Ne? Also klar, ich habe Interpretationsspielraum, das wird ja auch Religion immer vorgeworfen, dass die dann alles finden, was nicht drinne steht und dann Hauptsache so. Also die Frage ist ja nach dem vielleicht feministischen beschränkt von biblischen Texten. Ne? Wo hört es auf und wo braucht es Interpretation oder so?
Also für mich ist halt die Beschäftigung mit diesen biblischen Texten, die ja wirklich zum Teil uralt sind, das Spannende, das ist wie wenn man das Kleingedruckte auch lesen muss, oder? Also wenn man nur auf das, was jemand jetzt will, dass ich lese und das Kleingedruckte nicht lese, kann ich ganz übel reinfallen. Und die Arbeit, die wir machen, ist eigentlich nicht nur das Kleingedruckte, sondern auch das kaum Hörbare, das zwischen den Zeilen, das hintendran ernst nehmen. Und dann merkt man, wie lebendig eigentlich die alten Diskussionen sind, so dass sie auch heute noch ganz viel bewirken können. Aber nur wenn wir, das hat Ulrike ja schon gesagt, dass das Sozialgeschichtliche ernst nehmen, das Politische in der damaligen Zeit, dann wird das so ein lebendiger Text mit Widerspruch, mit verschiedenen Deutungsnuancen, mit auch manchmal also Sachen, wo man einfach nur leer schlucken muss. Aber dann lohnt sich diese Auseinandersetzung. Also wenn man nur das zusammenschneiden würde, was feministisch absolut koscher ist, das wäre einfach langweilig. Ich lasse mir doch nicht von jemandem vorschreiben, was ist feministisch koscher und was nicht. Ich will doch das selber rausfinden.
Ja, also ich wollte es auch nochmal betonen, dass es eben unterschiedliche Zugehensweisen auch zu dem Text hat, nicht? Also brauche ich jetzt den Bibeltext, um meine Position irgendwie christlich zu fundieren? Da schneide ich mir irgendwo einen Satz raus, ich werde schon irgendwo einen finden, der passt. Ja, und so wollen wir aber überhaupt nicht mit der Bibel arbeiten, sondern wie man das ja auch jetzt am Beginn unseres Podcasts sieht, gerade im Neuen Testament nochmal sehr genau hingucken. Zum Beispiel, wann sind die Evangelien eigentlich geschrieben worden? 70 nach dem Großen Krieg. Was war denn da? Die ganze sozialgeschichtliche Hintergrund, in den politischen Hintergrund aufarbeiten. Warum war es vielleicht gefährlich, solche Texte zu schreiben? Oder welche Spuren der Gegenwart zeigen sich in den Texten? Und da ganz genau hinzuschauen, ist auch eine besonders große Spezialität von Lucia, die also Flavius Josephus noch mehr durchstöbert als ich, jedes einzelne Wort dreimal dreht, ja. Und je mehr wir sozusagen in den Text eintauchen und es fragen, was haben die Menschen damals erlebt, die diese Texte geschrieben haben, welches Gottvertrauen und welche Hoffnung spiegelt sich, aber auch welche Bürde des Alltags, welche Bedrängnis und welche Not. Je mehr man da näher rankommt, desto näher kommen wir den Menschen und oft sind die Situationen, in denen sie damals waren, vergleichbar mit den unsrigen. Und dann wird es richtig spannend, dann stellen uns die Texte auch manchmal Fragen.
Ich finde es so bemerkenswert, einfach in diesen ganzen Kontexten, ne, dass ja eigentlich die historisch-kritische Exegese ja auch genau ähnlich vorgeht, oder? Also die schaut ja auch auf historische Kontexte und will das ganz genau haben und will hermeneutische Schlüssel und was war die Situation, in dem es reingeschrieben worden ist. Trotzdem brauchte es ja oder braucht es immer noch eine feministische Theologie, die sich ja, ne, hier, du hast gerade gesagt, 1977, Bruder mit Junior. So, also trotzdem braucht es ja eine feministische Theologie, die nochmal aufzeigt, dass an ganz, ganz vielen Stellen die selbst wissenschaftliche Herangehensweise an Bibelstellen stark männlich geprägt war. Also, dass man einfach Jahrzehnte, Jahrhunderte lang, Jahrtausende lang hingenommen hat, dass dieser Name nicht existiert, nirgendwo anders existiert und man einfach gedacht hat, ja gut, in der Bibel, das wird schon irgendwie passen, ne? Und das nicht hinterfragt hat, obwohl man ja erstmal nicht unwissenschaftlich an Texte rangegangen ist oder sowas, ne? Und auch gerade der Protestantismus ja großen Wert auf Bibelarbeit und auf Übersetzungstätigkeit und auf Genauigkeit gelegt hat, ne? Also wo dann auch die Bibelübersetzungen, je näher sie am Ursprungstext waren, desto sinnvoller wurden sie mit betrachtet und so. Und trotzdem solche Sachen nicht gesehen werden wollten.
Man sieht immer ganz vieles nicht. Also das gibt uns ja eine riesige Chance, selber jetzt zu schauen oder nachzuschauen. Also wir schätzen das auch miteinander im Gespräch, Ulrike und ich, weil die andere immer noch etwas mehr sieht als man selbst. Also eine ganz wichtige Sache ist für uns auch Markus 5, oder Ulrike? Die Heilung einer Frau, die sogenannt Blutfluss hat. Und das ist so ein Wort, das mich immer irgendwie zum Kopfschütteln gebracht hat. Die blutflüssige Frau, ich meine, logisch ist blutflüssig. Was soll jetzt mit dem bezeichnet werden? Das ist so ein völlig seltsamer Ausdruck. Und ich denke, da braucht die Erfahrung oder auch die Hermeneutik feministischer Personen, die sagen, Moment mal, also worüber sprechen wir jetzt da? Um was geht's? Und dann wird die Frau einfach zu einer blutenden Frau, die hat chronische Blutungen, Genitalblutungen. Aha. Aha, die ist also schwer, schwer krank. Mhm. Aber der Text sagt ja nichts von Krankheit. Er spricht von Plage. Die Frau ist schwer geplagt, aber nicht schwer krank. Und wenn wir das dann in den damaligen Kontext setzen, warum taucht da eine Frau auf, die blutet und blutet und blutet? Mein Gott, die Arme, was hat die? Und dann eben denken wir jetzt, das muss mit diesem Krieg zusammenhängen, dass eine Frau, die unmittelbar nach der Traumatisierung der weiblichen Bevölkerung auftaucht, ja, das kann eine verletzte Person sein, die muss nicht krank sein, die kann verletzt sein, seelisch, sozial, physisch, sie kann vergewaltigt sein, sie kann auch so viel mit angesehen haben, dass die nur noch blutet als Reaktion. Also plötzlich merkt man dann, wie feministische Lektüre verwandelt diese Frau, die einfach ein Objekt der Heilung Jesu war, eine blutflüssige, es hätte auch eine mit drei Ohren sein können, jetzt hat sie halt Blutfluss, verwandelt das in eine Geschichte, die uns unmittelbar berührt, weil wir hören ja von der Vergewaltigung von Zivilbevölkerung in verschiedenen Kriegssituationen und plötzlich, mein Gott, jetzt steht die da im Text und was ist jetzt? Was geschieht? Aber damit will ich nur sagen, dieses Feministische und Politische, das ist so durchgehend in jedem Text zeigbar, dass es uns immer wieder sozusagen Gänsehaut gibt.
Ja, Lucia, und wo du gerade die Geschichte angeschnitten hast, möchte ich noch dazu sagen, also ich habe über die Geschichte promoviert. Das heißt, ich habe sehr lange daran gearbeitet. Und was macht man? Man ist erstmal gezwungen, alles zu lesen, was schon mal jemals über diese Geschichte gesagt wurde. Und diese Geschichte hat ganz besonders unter einer antijudaistischen Auslegung gelitten, weil nämlich gesagt wurde, ja, die Frau hat ein jüdisches Menstruationsgebot gebrochen. Und das gibt es gar nicht. Ich habe mit allen jüdischen Fachgelehrten, Rabbiner, Rabbinerinnen, Professoren gesprochen, das gibt es gar nicht. Und dann fragt man sich ja, wer bringt denn so eine Auslegung in Umlauf, wenn es die gar nicht gibt? Ja, und dann guckt man, es gab einen gewissen Herrn Grundmann, der steht bis heute noch in den Bücherregalen und wird auch noch zitiert leider. Der hat in der NS-Zeit zu den Theologen gehört, die dafür da waren, Jesus zum Arier zu erklären und möglichst jede Bibelstelle gegen das Judentum auszulegen. Also daran sieht man, es ist schon sehr wichtig, wer und wie welche Bibelstellen dann befragt. Und die Frage gerade an den Heilungsgeschichten war nie, was hat die Frau da erlebt? Warum ist das Kind jetzt krank? Warum wird ein Toter aus der Stadt getragen? Solche Fragen sind nicht gestellt worden. Und wenn wir die stellen auf dem zeitgenössischen Hintergrund, dann entdecken wir wirklich die Heilung in diesen Geschichten. Die wird dann erst sichtbar.
Ist natürlich auch einfacher, wenn man der Frau die Schuld dafür gibt, dass sie irgendwas nicht beachtet hat, als wenn man sie zum Beispiel als Vergewaltigungsopfer sieht oder der selber was widerfahren ist, wofür sie auch gar nichts konnte, ne? Das zeigt ja auch nochmal, mit welchem Stellenwert man Menschen angeguckt hat und mit welchem Stellenwert man Geschlechter angeguckt hat. Also man sagt ja auch nicht dem Leprakranken, der geheilt worden ist in der Bibel nach, ja, der hat halt sich an irgendwas anderes nicht gehalten und deswegen ist er leprakrank geworden. Ne? So diese Verbindung existiert ja sonst auch kaum, aber mit weiblichen Figuren ergibt sie auf einmal irgendeine skurrile Logik heraus.
Ja, und das sind dann eben unsere Brillen oder unsere Scheuklappen, die wir an die Texte herantragen.
Eigentlich bedeutet eine feministische Bibelgespräch, wenn ich das jetzt so raushöre, eine Art, den Text ernst zu nehmen. Also nochmal genauer hinzugucken und mit einer Lesebrille, die man gewählt hat. Also man könnte auch eine antirassistische Bibelgespräch machen. Man könnte ein jüdisches Bibelgespräch machen. Ne? Das ist ja auch nochmal interessant, immer wenn Leute, ich meine, das ist eine Diskussion, ich bin jetzt wahrlich kein Judaist, so, aber wenn Leute sagen, ja, Genesis, voll wichtiges Kapitel, und dann muss man dir sagen, ja, fürs Judentum ist Genesis 1 irrelevanter. Also diese Schöpfungsepos ist gar nicht so relevant. Exodus, der ist rausziehen, das ist eigentlich eine viel krassere Ausdrucksform der Beziehung von Gott und jüdischem Volk oder sowas, ne? Also auch irgendwie so eine Christianisierung der Bibelgeschichten sich anzugucken und so. Das heißt, wenn ich mit einer Brille, die mir zu eigen ist, also wo ich zum Beispiel auch selber Interpretation und Kontext bereithalten kann, den Text lese, bedeutet das ja auch, den Text nochmal in seinen Einzelheiten wahrzunehmen und vielleicht auch dadurch, dass ich selber diesen Kontext bieten kann, eben auch besser Resonanz zu spüren an Punkten. Also, ne, dass ich halt sagen kann, oh, ich stolpere darüber, weil ich jetzt erstmal merke, für mich ergibt sich blutflüssige Frau, ergibt sich daraus keine Selbstverständlichkeit, ne? So, ich bin eine Frau, ich weiß nicht, was das bedeutet. So, ich habe keine Erfahrungen, ich habe weder in meinem Freundeskreis noch ansonsten Erfahrungen davon. Okay, da gehe ich rein, wenn man halt vielleicht als Mann vielleicht auch eher sagt, ja, das ist halt so, Frauen bluten. Das ergibt sich erstmal für mich keine Spannung, der ich hätte nachgeben müssen oder so.
Also mir geht es nicht hauptsächlich um die Bezeichnung, oder? Blutflüssig, das finde ich so seltsame, von weit, weit weg distanzierte Bezeichnung, dass viel einige Frauen mit Blutungen verschiedenster Ursachen ja kämpfen oder auch heute Menstruationsschmerzen viel mehr thematisieren. Das ist ja so spannend. Und darum könnte man diesen Text so hineinlesen, mitten in vieles, das alte und junge und mittlere und ich weiß nicht, was Frauen beschäftigt, oder? Aber mit dieser Bezeichnung, die Blutflüssige, wird das so herausoperiert aus dem Erfahrungsmöglichen aus der Welt der Frauen. Das meine ich, ja.
Ja, und ich glaube, darüber stolpert man halt auch eher, wenn man in seinem eigenen Leben diesen Kontext auch mitbringt, ne? Also, ich bin per se außerhalb des Erfahrungsraums einer Frau. Und deswegen lese ich, also, ich bin darüber bis jetzt noch nie gestolpert. So, aber, ne, weil die Feinheit, die sich rauskommt, dass man den Unterschied merkt, ist ja auch da. Das ist doch genauso wie, wenn du irgendwie studierte Theologin bist und du hörst eine Predigt an. Und du hörst, was da gesagt wird, dann kann das eine gewisse Logik haben, aber dadurch, dass man einen gewissen Kontext noch mitbringt oder einen gewissen Wissenschaft, denkt man sich auch so, Nee, das, also da müssen wir jetzt nochmal reingehen. Irgendwie die Verbindungen, die du da gezogen hast, das ist für mich jetzt gerade nicht schlüssig, ne? Oder ich bin, keine Ahnung, ich bin richtig gut in Grammatik und Orthographie und lese einen Text und dann stolper ich viel eher über Sachen, wo ich denke so, diese Kommasetzung ist aber jetzt komisch. Ist die jetzt absichtlich komisch? So, oder ist das einfach nur ein schlechter Lektor, eine schlechte Lektorin gewesen? So, das meine ich, ne? Also was bringst du an Wissen quasi mit, um das zu lesen, um dann zu merken so, warum steht das da? Und auch nochmal zu sagen, wir haben ja hier was mit einem konstruierten Textkorpus zu tun. Also Jesus hätte ja da rein heilstheoretisch und rein botschaftstheoretisch hätte es ja jede Person heilen können. So. Und selbst wenn man der Bibel eine Historizität nachsagen würde, könnte man ja auch sagen, dass es ja wahrscheinlich nicht alle Heilungsgeschichten drin sind, sondern auch da ja eine Auswahl getroffen ist. So, und trotzdem hat man sich dazu entschieden, wie groß das Gremium war und wie der demokratische Prozess war, mal dahingestellt, aber man hat sich dazu entschieden, diese Geschichte mit reinzunehmen in einen Textkorpus, dem man einen gewissen Rang hingibt, ne, wo man sagt, Evangelium, irgendwie Lukas-Evangelium, das ist, oder Markus-Evangelium, das ist geschrieben, um zu erklären, wer Jesus ist. Und da ist diese Geschichte drin. Und dann auch mal zu sagen, okay, ich stolper drüber. What the fuck? Warum hat man das reingeschrieben? Also warum ist so eine blutflüssige Frau und eine Frau, die Blutfluss hat seit 12 Jahren, eine so wichtige Heilungsgeschichte, dass man die nimmt, um zu erklären, dass Jesus Christus irgendwie was Besonderes war?
Also ich beobachte mit den Heilungsgeschichten einen ganz spannenden Prozess, dass der Blick Jesu fällt auf die Bevölkerung. Und dann heißt es immer, es jammerte ihn, es griff ihn ans Herz, weil sie alle so krank waren. Und es gibt ja ganz viele Heilungsgeschichten und man hat so das Gefühl, es sollen jetzt wirklich, wirklich alle genannt werden. Die Mädchen, Tochter des Jairus, die Blutflüssige, aber auch die kleinen Jungen. Und die Männer und die Arme und die Beine. Und manchmal denke ich, meine Güte, als das Evangelium geschrieben wurde, das war kurz nach Ende des Krieges. Da schwelten vielleicht noch die letzten Feuer in Jerusalem, was so kaputt war. Und dann gucken wir auf die Bevölkerung. Sie waren alle so krank. Dann habe ich so das Gefühl, ich gucke heute Nachrichten und schaue in die Kriegsherde unserer Zeit und sehe, da brauchen wir einfach nur Heilung. Und es auch Unrecht ist, dass eine Bevölkerung so elend nicht krank ist. Und dann, das haben wir eben auch in unserer Forschungsgemeinschaft gelernt von Andreas Bedenbender, dass die Heilungsgeschichten oder sehr viele der Heilungsgeschichten auf den Orten der größten Kriegsverbrechen liegen. So, dass Jesus da nochmal hingeht und da hinguckt in die Geschichten, die sie gerade selber erlebt haben. Und das klingt alles mit, wenn wir die Evangelien erzählen.
Umso sinnvoller, wenn man halt irgendwie sagt, da drin ist Gottes unveränderliche Offenbarung mit verwoben und inspiriert und die Sachen auch nochmal zu schauen, was ist geschichtlicher Kontext und was ist vielleicht überzeitlicher Heilskontext.
Ja, also wir sind natürlich als Sozialgeschichtlerinnen sehr an diesem Kontext des Erfahrbaren. Also die Menschen haben diesen Krieg erlitten, sie haben Vertreibung erlitten. Und genau dieser Kontext macht, verbindet uns auch mit diesen 2000 Jahre alten Texten. Es sind nicht Konzepte einer Heilsgeschichte. Ich sage mal grob, das ist so wie 2,50 Meter über dem Boden, sondern es ist genau auf dem Boden. Oder zum Teil sogar drunter, also wenn es um Grabgeschichten geht. Je mehr wir einen gemeinsamen Erfahrungsraum als Menschen haben, und das gehören vor allem körperliche, seelische, soziale Erfahrungen dazu, die teilen wir mit Menschen. Heute und vor 1000 Jahren und vor 2000 Jahren. Man hatte Hunger, man hat Hunger, wenn man nichts zu essen hat. Und da brauche ich keine Heilsgeschichte, da brauche ich Brot. Und wenn ich dann sehe im Text, manchmal ja, kriegen die Menschen einfach kein Brot, kann ich diese Verzweiflung spüren oder auch den Drang, jetzt muss etwas geschehen. Also ich muss auch heute oder die damals, muss, also so kann man nicht leben und so kann man nicht zuschauen. Oder umgekehrt die riesige Freude, wenn dann halt Brot, Fisch oder Gemüse, Lauch plötzlich da war. Das sind die Erfahrungen, die können jederzeit heute auch gemacht werden. Und Jesus und die Gotteskraft oder die Geistkraft oder die Jüngerinnengemeinschaft, die stehen für mich für diese lebensfördernden Momente. Führungskräfte, dass das möglich ist. Also damals, nach dem Krieg, in der Katastrophe der Nachkriegszeit. Doch es gibt Momente, wo Menschen sich aufrichten. Und das gibt's heute und das wird's immer wieder geben. Und das sind die Momente, die die Bibel uns einprägt. Also nicht abstumpfen, nicht verzweifeln, nicht wegschauen, sondern genau hinschauen, weil es diese Momente eben gibt.
Ja, ich würde das gerne so als Auferstehungsmomente nennen. Dass die Kraft Gottes selbst in der größten Katastrophe Menschen immer wieder erreichen kann. Und das erzählen uns die Evangelien jetzt in einer Zeit, in der für sie diese Geschichten weiterzuerzählen ein Überlebensmittel ist. Es füttert ihre eigene spirituelle Kraft und daran fest zu vertrauen, dass sie nicht von Gott verlassen sind. Auch in der schlimmsten Situation machen sie immer wieder Erfahrung, dass Gottes Kraft zwischen ihnen wirkt. Und das erzählen sie weiter. Und deshalb ist es auch so wichtig, auf die Geschichten zu hören, wie sie das erzählen. Dann können sie uns auch richtig Mut machen. Also manchmal probiere ich so einen einfachen Vergleich. Also ich habe im Keller so einen großen Stapel Liebesbriefe. Die sind von meinem Schwiegervater im Zweiten Weltkrieg geschrieben worden. Und wenn man die so liest, die haben jetzt ja gar nichts mit mir zu tun. Die sind auch schon ganz lange vorbei. Aber wenn ich dann fertig gelesen habe, dann rührt es mich so ans Herz. Weil ich weiß, die waren über 50 Jahre glücklich verheiratet und ich habe sie gut kennengelernt. Und so ähnlich geht es dann auch mit Bibelgeschichten. Wenn man den Leuten zuhört, was sie uns erzählen, wie sie selber aufstehen, wie sie von der Kraft Gottes gehört haben, dass man selber angerührt wird und denkt, wow, ich lese das nochmal. Und in dem Sinne rühren uns diese Geschichten an. Und die Geschichten waren damals ein Überlebensmittel, auch ein spirituelles Überlebensmittel und ein ganz praktisches Überlebensmittel, um weiterzuleben nach der großen Katastrophe. Und genauso, denke ich, steckt dieser Glanz in den Texten drin. Und diesen Glanz in den Texten möchten wir wieder zum Leuchten bringen.
Können wir diese Art und Weise, die Bibel lesen, sehr gut mitgehen. Ich meine, aber ich bin auch stark Rana geprägt und glaube daran, dass die Erfahrung mit Gott etwas ist, was letztendlich konstitutiv für alles ist, ne? Und für mich war damals auch in der Schulzeit noch, als ich Hebräisch lernte, eine sehr aufschlüssende Erfahrung, dass unsere Hebräischlehrerin sagte, na ja, man kann auch die biblischen Texte auch einfach mal als Geschichten lesen, so wie man andere Literatur liest und dann mal schauen, was daraus passiert und so. Und auch das fand ich sehr, sehr aufschließend, weil dann ja das passiert, was ihr auch gerade gezeigt hat, so dass man nochmal merkt, was erzählen die mir eigentlich in meinem heutigen Leben? Was sind da Erfahrungsschätze drinne? Was ist da verwebt auch an Weisheiten und an Erfahrungen auch von Gott und so, die man mitgeben wollte und die eben so auch erzählbar werden, ne? Also die Ergriffenheit von Gott lässt sich ja, also wie finde ich Worte dafür, ne? Ich muss ja irgendwas dafür setzen. Und auf der anderen Seite gibt es aber doch auch gerade im Protestantismus die stärkere Tendenz dafür, so mit Paulus ausgehend, ne? Martin Buber sagt ja, es gibt so zwei, Glaube verändert seine Bedeutung innerhalb der biblischen Schrift von einem, er fordert das primär im Judentum, ein Vertrauen auf, also Glaube als Vertrauen auf Gott und Gottes Wirkungsgeschichte und auf den Zusammenhang von Menschen, die mit Gott Erfahrungen gemacht haben, hin mit dem Hellenismus zu einem Fürwahrhalten, also Glaube nicht mehr als etwas, was man erlebt, sondern etwas, zu dem man sich bekennt. Buber setzt das dann so mehr bei Paulus damit ein, der reinkommt, ne? Und er sagt ja auch, dass es eine Überschneidung gibt, also es ist jetzt nicht Altes Testament, Neues Testament so die Überschwang ist, sondern dass es dieses Fürwahrhalten natürlich auch im Neuen Testament gibt in Szenen und dass, keine Ahnung, vor allen Dingen auch die Weisheitsliteratur ja auch stärker auf dieses Fürwahrhalten, ne? Wenn du dich zu Gott bekennst, dann schaffst du auch eine Höhle voller Löwen auszuhalten, lieber Daniel und so. Aber ich finde dieses Konstrukt nochmal interessant, in solchen Sachen nochmal anzugucken, weil dieses Fürwahrhalten ja ganz stark auch mit in einer protestantischen Tradition mit drin ist, die sagt so, okay, erst wenn wir das in der Bibel finden können, als, ich würde sowas ja spöttisch Zauberspruch nennen, also irgendwie so als Rechtfertigung zu sagen, ach, guck mal, hier steht's doch, so, deswegen dürfen wir das machen, ne? Daran müssen wir uns jetzt bekennen, weil das ist ja auch Gottes Schrift, in welchem Couleur gibt es unterschiedliche Abstände, wie sehr das jetzt Gott 1:1 war. Genau, aber so von der Tendenz her, und dann kommt ja sowas raus wie, naja, in einer Gemeinde hat die Frau zu schweigen oder so, ne? Und das ist doch, wenn das doch steht in diesem Kanon, dann müssen wir es haben. Oder wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu schaffen, sondern ich bin gekommen mit dem Schwert, ja, dann müssen wir das doch umsetzen bei uns, oder?
Also Hilfe. Das,
ja, genau. Ne, das, ich nehme die krassere Gegenposition ein. Jawohl. So. Aber genau diese Position gibt's ja auch, die quasi ja sagt, nee, ja, sozialgeschichtlich lesen und das in Kontexten sind okay, aber eigentlich müssen wir es doch an etwas festmachen, ne, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Also es muss doch hier das, was wichtig ist in der Bibel, auch weiterhin als wichtig gesetzt worden. Schön, dass ihr darüber redet und euer Leben reinmacht, aber ist doch der Lieblingssatz, eigentlich ist doch ganz klar, was Gott will.
Ja, aber in welche Situation, mit welchen Vorzeichen? Ich meine, die Situation macht's wirklich aus. Dann würde ich jetzt dem allermeisten, was du gesagt hast, gar nicht zustimmen wollen.
Bitte.
Sondern ich denke, die Bibeltexte, die sind für mich unheimlich spannend, weil 2000 Jahre Auslegung dranhängt. Ich möchte da mitreden. Ich klinke mich da nicht aus. Das ist wie die Kathedralen, die schönen alten, zum Teil 100-jährige Baugeschichten haben. So sind diese Bibeltexte und die Auslegung Wirkungsgeschichte. Das ist die Sprache einer, nicht einer, unzähliger Generationen. Die haben sich da miteinander nicht gleichzeitig, aber nacheinander abgemüht, etwas zu finden, das trägt. Und dann sagen die das in der Zeit des dritten Jahrhunderts und ich stehe da und denke, ich verstehe also nur Bahnhof, mit dem kann ich nichts anfangen. Gut. Sie haben ein gutes Recht, ich muss das nicht nachbeten ewigs, weil die das im Nizänum irgendwie so formuliert haben. Aber ich schaue dann halt wieder auf die Bibeltexte und sage mir, ja, da kann ich so vieles entdecken, mitnehmen, heute zur Sprache bringen. Ich höre da Generationen und Menschenketten sprechen. Das ist so spannend. Für mich sind das diese Gespräche, darum heißt es ja auch Bibelgespräche. Das sind diese Gespräche, die spannend sind. Und nicht, ich hab's jetzt herausgefunden, was Gott will, und das sage ich jetzt euch. Damit werfe ich ja alle gerade mal aus dem Gespräch raus. Das wäre das Letzte, was ich machen würde. Gerade als Theologin. Ich will doch mitreden, mit herausfinden, worum es geht. Und ich höre auf alle, die ernsthaft mitreden. Das ist das Spannende. Nicht ich hab's und du hast's nicht. Und das ist schon eine Tendenz im Christentum, die hat mich immer aufgeregt, oder? Das ist immer ein Grund gewesen von, nein, dann höre ich gerade auf im Studium. Nein, nein, so lese ich die Bibel nicht. Nein, da bin ich vielleicht erzreformiert. Ich will wirklich selber lesen. Und was mich nicht überzeugt, das kann mir mal, oder? Das überzeugt nicht.
Genau, das ist die Art und Weise, wie Lucia immer die Bibel liest und mich damit immer mitnimmt und ansteckt. Und ich das so spannend finde. Also ich denke auch, wir wollen total undogmatisch an Sachen rangehen, nochmal neu hingucken, nochmal neu entdecken. Und doch, da würde ich jetzt Martin Buber zustimmen, weil du den ja auch erwähntest, der sagte, am Anfang ist Beziehung. Oder im Johannes heißt es, wo die Liebe ist, da ist Gott und Gott ist in der Liebe. Und Gott lässt sich ja auch als du anreden, im Gebet anrufen, als ständiges Ohr oder Mund oder zu jemandem man Kontakt hat. Wir werden hineingestellt in Gruppen, die das gemeinsam beten. Also wenn wir allein die ganzen Psalmen immer noch beten über die Jahrtausende hinweg und immer wieder merken wir, es gibt so etwas wie eine Sehnsucht in uns, uns da anzuknüpfen, weil wir immer noch die Sehnsucht haben, dass wir von Gott gesehen werden, dass wir einander gesehen werden. Und das steckt alles in den Geschichten drin. Aber so wie Paulus auch schon sagte, Paulus sagte, der Glaube kommt aus der Dynamis. Dynamis, das ist diese göttliche Energie. Also das, was ich wirklich innerlich fühle und innerlich glaube, wird uns oft eher über Geschichten wachgerufen als über eine dogmatische Erklärung. Ich denke, die Evangelien wollen um unser Herz werben. Sie wollen uns diese Geschichten erzählen, damit wir uns auf Spurensuche begeben, auch in unserem eigenen Inneren, wo uns da Gott begegnet. Und Gott begegnet jedem auch ein bisschen anders. Und jede Geschichte läuft auch ein bisschen anders. Und doch verständigen wir uns immer wieder darauf, dass am Anfang Beziehung ist und Gott in der Liebe lebt. Und da, so möchte ich auch reden mit anderen Menschen, die die Bibel lesen, so wie Lucia das sagte. Die sagen, ja, wir reden miteinander, weil wir beide ein ernsthaftes Interesse haben. Wir wollen uns keine Schlagworte um die Ohren schlagen, sondern wir wollen dem göttlichen Geheimnis und der Gotteskraft auf die Spur kommen, dass es offen wird, dass es weit wird. Wir sind immer eine neue Generation, wir machen andere Erfahrungen, wir leben in anderen Umwelten und wir bemühen uns jetzt in unserer Zeit, in unserer Umwelt, mit den Kenntnissen, die wir haben, heute die Bibel zu lesen. Vielleicht werden unsere Enkel es nochmal anders machen, aber sie werden auf uns aufbauen. Und wir halten die Traditionskette hoch mit unserer Begeisterung, unserer Freude für diese Texte und sagen, es lohnt sich, dieses alte Buch immer wieder auf den Schreibtisch zu legen. Und es nicht zu vergessen, da steckt wirklich Gottes Glanz drin.
Ich finde ja so sympathisch die Idee davon, dass man, Lucia, du hast es gesagt, und Ulrike, du hast auch gerade aufgegriffen, dieser Part von die Texte, die nicht zaugen, die können mich auch mal. Und auf der anderen Seite auch so, also irgendwie, das, die müssen mich ja überzeugen. Oder Gott braucht irgendwie auch diesen Part. Und nochmal sich auch zu überlegen, so, der eine Gedanke ist ja, dass man sich zu Gott bekennt. Das ist ja das, was eingefordert wird. Und dann irgendwie, rein faktisch bekennt man sich ja dann nicht zu Gott, sondern irgendwie durch zu sehr limitierten Moralvorstellungen von wenigen PredigerInnen. Das ist ja auch eine gewisse Hybris. Aber so irgendwie diese Idee, nochmal zu denken, dass Gott um einen wirbt. Also, dass es nicht nur der Plan der Bibel ist, also wenn man das so ausdenken würde, dass es nicht nur der Plan der Bibel ist, dass man versteht, was Gott macht, sondern es auch ein Gesprächsangebot ist, das Werben um den Menschen. Also hast du Lust, mit dem, was du da erkannt hast und mit dem, was du leben willst, dich dem anzuschließen. Und das passt ganz gut zu einer biblischen Erkenntnis, die ich vor kurzem rein zufällig nochmal hatte, wenn man nämlich nochmal guckt, wenn Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden, da sagt Gott zu Adam und Eva so mit das Letzte, ne, siehe, die Menschen sind geworden wie unser eins und wissen, was gut und böse sind. Ist oder der Mensch ist geworden und weiß, was gut und böse ist. Also wir sehen hier übrigens auch keine geschlechtliche Differenzierung. Und nun will er aber, ich zitiere, nun will er aber vom Baum des Lebens essen und auch noch ewig leben. So. Und sich nochmal klar zu machen, okay, Gott vertreibt den Menschen, weil er sagt, im Prinzip habt ihr eine Erkenntnisstufe durch diese Frucht erlangt, die meiner Erkenntnisstufe entspricht. Ihr könnt auch von Gut und Böse und bevor ihr jetzt aber auch noch unendlich lange leben könnt, so, ich interpretiere frei, so wie ich, so und da auch noch ähnlich wird, schicke ich euch mal lieber weg, weil das geht mir dann, das wird mir dann doch ein bisschen zu bunt, ne? Und das würde ja dem bestätigen, auch, dass man halt nochmal sagt, so, der Mensch ist auch in der Lage, mit Gottes Werben umzugehen. Also, oder Gott hat auch eine Notwendigkeit, um den Menschen mitzuwerben und zu sagen, hey, passt es denn hin? Weil der Mensch halt prinzipiell die Fähigkeit mit sich mitträgt, Entscheidungen zu treffen oder eben auch sein Part, der Abbild ist, eben auch mitzutragen. Und Sintflutgeschichte ist dasselbe, ne? Da sagt Gott, ja, dann rege ich mich nochmal so richtig schön auf und stellt fest, ja gut, bringt halt auch nichts. Okay, dann muss ich doch irgendwie nochmal anders probieren, als mit alles zerstören oder so.
Ja, das ist eine ganz spannende Beobachtung, oder? Ich denke, da haben natürlich viele schon versucht, diese Sache zu interpretieren. Also straft Gott jetzt wirklich oder will er nur noch Schlimmeres verhindern? Oder ist es auch eine Zumutung? Wenn ihr schon so klug seid oder so weise, dann geht jetzt auch und probiert das mal aus. Im Paradies ist man schneller mit Schwarz-Weiß oder so, aber im realen Leben wird's echt knifflig, ja, macht das. Also das ist gar keine Strafe, sondern ein, ich lasse euch jetzt da mal Erfahrungen machen. Es liegt alles drin in diesem alten Text, finde ich spannend. Dass Gott uns Erfahrungen machen lässt, ist ja, ist so. Es ist oft eher umgekehrter Fall, dass wir Erfahrungen machen und von Gott sehr wenig dabei spüren, ob wir das jetzt alleine machen müssen. Wir möchten es gar nicht, aber wir müssen. Das geht natürlich auf beide Seiten, oder? Also ich schätze da die Etty Hillesum sehr, die geschrieben hat, in sehr schwierigen Zeiten, im NS-System geschrieben hat, Gott, ich möchte dir helfen. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich verspreche es dir, jeden Tag mein Bestes zu geben, um die Menschlichkeit auf der Erde zu wahren. Also das ist so ein Sie betet nicht zu Gott, bitte mach, bitte hilf, bitte tu, bitte lass nicht zu, sondern sagt, ich gehe jetzt mal auf dich zu, oder du brauchst, glaube ich, Hilfe, Gott, du schaffst das nicht mehr alleine. Es ist so, so viel Übel da. Ich mache, was ich kann, und hilf du, wie du kannst. Wir machen mal zusammen zu. Das finde ich einen ganz super Ansatz. Ja, für mich, ich mache, was ich kann. Oft mache ich auch noch viel weniger, als was ich kann.
Man kann auch selten mehr machen, als man kann, gell?
Ja, selten.
Also zumindest hält man es nicht lange durch.
Nein, aber dieses Beziehung, oder? Das heißt, ich bin nicht einfach die Bittstellerin, sondern ich bin auch Partnerin, Mitarbeiterin. Ich tue mein Bestes und du auch, Gott, so.
Ja, ich möchte das auch nochmal unterstreichen und sagen, wie Carter Havitt sagte ja auch, man sollte Gott zu einem Verb machen. Oder Dorothee Solle sagte mal das Wort, wir alle sind Mitschöpfer und Mitschöpferinnen Gottes. Das heißt, die Schöpfung ist nicht an einem Punkt angekommen, wo sie stehen geblieben ist, sondern es läuft ständig weiter. Und jede Entscheidung, die wir als Menschheit treffen, bewirkt eine Veränderung in die eine oder in die andere Richtung. Und ich denke, gerade in den Zeiten, in denen wir heute leben, ist es total wichtig, dass viele Menschen an einen Gott glauben, der für Beziehung eintritt. Oder wie es heißt, ein Gott der Witwen, der Waisen und der Fremdlinge. Ein Gott, der auf das Elend der Bevölkerung schaut, der mit den Augen Jesu schaut und sagt, Leute, es hungern alle. Leute, es gibt so viele Menschen, die Regierungsformen haben, unter denen sie leiden. Und wenn wir da genau hinsehen und mit den Augen Jesu in unsere heutige Welt blicken, dann spüren wir, wo überall Heilung notwendig ist. Und das ist ein schmerzhafter Prozess, aber ich denke, ein sehr hilfreicher und notwendiger Prozess, zumal wir ja auch gleichzeitig immer darauf hoffen, dass diese Gotteskraft uns und den anderen weiterhilft in allen Situationen, ja, in denen wir uns bewähren müssen.
Liebe Lucia, liebe Ulrike, bevor ihr die letzte Frage bekommt, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und die Arbeit vom Ruach-Jetzt-Netzwerk unterstützen möchtest, dann hast du dazu die Möglichkeit auf ruach.jetzt/plus oder auf steadyhq.com/windhauch ein kleines Abo abzuschließen über Steady. Damit zahlst du einen geringen monatlichen Beitrag für diesen Podcast und für andere Projekte innerhalb dieses Netzwerkes und sorgst dafür, dass wir unabhängige Infrastruktur haben für Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation. Das hilft sehr, das hilft vor allen Dingen auch nachfolgenden Projekten, sich zu finanzieren, denn Geld ist die einfachste Methode, etwas wachsen zu lassen oder etwas einzustellen. Und deswegen geben wir uns große Mühe, dass wir auch dank euch unabhängig finanziert werden können. Vielen Dank dafür. Ansonsten bewerte diesen Podcast gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und empfehle ihn weiter, schicke ihn an deine Freunde, Verwandten oder für wen auch immer dieses Thema hier zum Beispiel relevant sein könnte. Lucia, Ulrike, zuerst an dich, Lucia, und dann auch an dich, Ulrike, die Frage. Letzte Frage ist, was wünschst du dir, Lucia, für eine Kirche der Zukunft?
Ja, also ich möchte, dass Kirche ein Ort ist, wo man Gespräche führen kann über die Geschichte, die wir hinter uns haben, die Probleme, die da sind und die Ängste, die wir vor uns, also die, was uns beängstigt. Und das klingt vielleicht jetzt doof, einfach ein Ort der Gesprächsführung. Ja, das stelle ich mir jetzt nicht so steif vor, sondern einfach, dass es ein Ort ist, wo Menschen miteinander reden und sich austauschen können. Und Menschen meine ich auch wirklich Menschen, die ganz unterschiedlich sein können und nicht einfach so miteinander reden können, als einfach so, wir haben eh die gleichen Probleme und die gleiche Sprache, sondern so, dass man wirklich was lernt, wenn man miteinander unterwegs ist. Manchmal muss man gar nicht viel dazu sagen, um sich zu verstehen, und manchmal macht man schöne Seminare, das mache ich auch gerne, aber es geht mir um dieses Gespräch, im Gespräch bleiben, das für mich etwas ganz, ganz Wichtiges.
Dankeschön. Ulrike, auch für dich dieselbe Frage. Was wünschst du dir für eine Kirche der Zukunft?
Ja, ich schließe mich da an mit dem Gespräch und möchte es noch verbinden mit dem biblischen Bild, was aus dem Alten und Neuen Testament kommt, nämlich der große Tisch, an den alle Menschen kommen dürfen, von Osten, von Westen, von Norden und von Süden, dass sich verschiedene Menschen mit verschiedenen Lebenserfahrungen dahinsetzen. Ich wünsche mir sehr, dass es diese Tische in unserer Kirche gibt, in unseren Gemeinden, in der EKD, in den Kirchen weltweit, dass wir lernen und das Gespräch pflegen über so viele Grenzen hinweg. Ich wünschte mir, wir könnten das in unserer Kirche tun und auch ein Stück vor oder Hilfe geben für so viele Tische, an denen Menschen sich nicht mehr gemeinsam hinsetzen wollen, weil sie sagen, mit denen will ich nicht an einem Tisch sitzen. Wenn wir daran glauben, dass wir alles Gottes Geschöpfe sind, dass wir alle von Beziehungen leben, dass wir alles liebesbedürftige Menschen sind, dass wir die Kraft Gottes so nutzen, dass wir einander mit Respekt begegnen in unserer Unterschiedlichkeit und trotzdem weiter miteinander reden.
Sie, Ulrike, vielen Dank für eure Perspektive auf Bibel und Feminismus. Wer euch weiter dabei zuhören will, hat die Möglichkeit, das zu tun bei den feministischen Bibelgespräche. Die findet man auch direkt, wenn man googelt oder im Podcast-Player eurer Wahl eingibt. 5 Episoden sind raus, wobei die erste Episode ist, wer wir sind, aber dann über Maria, die singt, den Frieden um Himmels Willen, Rahel und über Junia. Also wer darauf Interesse hat, sei dem empfohlen. Genau, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und von eurer Arbeit und euren Erkenntnissen mitberichtet habt.
Danke vielmals.
Danke.
Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao. Dankeschön. Ciao.
Ciao. Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.